Crop FM, Ausgabe Nummer 304 am 26. Juli 2013. Mein Gast heute Abend ist Professor Bernd Senf und der Titel der Sendung ist Wilhelm Reich und Gesellschaftskritik. Doch der Cropcom ist wieder geöffnet, jener Live-Chat, mit dem man sich live an dieser Sendung heute Abend beteiligen kann. Erreichbar über die Website von Cropfm, cropfm.at, cropfm.at oder auch www.cropfm.at, wie man möchte. Einfach in den Chat einsteigen, Fragen reintippen und ich gebe sie dann gern, vor allem im zweiten Teil, an den Telefongast weiter. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis beziehen oder abonnieren, von der Startseite aus gratis, so wie alles auf dieser Website. Man kann mir so gerne mailen, einfach auf den Mail-Link unter dem Header klicken oder einfach an cropfm@mur.at. Allerdings sind die Antwortzeiten leider sehr lange. Lesen tue ich auf jeden Fall alle und wenn mir was einfällt, schreibe ich auch sehr gern was zurück. Das Ganze hier erscheint als Podcast bzw. ist in einem Archiv nach der Sendung downloadbar. Man kann auch einzelne Sendungseinträge verlinken. Es gibt ein Forum zu dieser Sendung, betreut von Valador Unarmed und Wingman, wo man sich dann auch danach austauschen kann über die jeweiligen Themen. Das Coverbild ist heute wieder mal ganz großartig, finde ich. Matthias Töpfer, danke, ganz großes Danke an ihn. Und wer diesem freien Radioprojekt eine kleine Spende zukommen lassen möchte, sehr gern, geht über PayPal oder als Überweisung. Das Ganze fließt jetzt dann in das neue Projektstudio oder Tonstudio, das ich in meiner neuen Behausung einrichten werde, in die ich dann übersiedeln werde. Deshalb wird es nach dieser Sendung auch eine etwas längere Pause geben. Jedenfalls an dieser Stelle ein ganz großes Danke an die, die den Spendenknopf schon ausprobiert haben. Und er findet sich übrigens ganz oben auf der Startseite zum Beispiel. So ein Ei mit rosa Herzen. Und gehostet wird diese ganze Show hier übrigens von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Die neue Ausgabe der Matrix 3000, Ausgabe Nummer 76, Juli, August 2013, ist am Kiosk. Grazina Foser berichtet dort über die Flucht aus Nordkorea, authentische Berichte von Flüchtlingen, Lebensumstände hinter dem letzten eisernen Vorhang der Welt. Franz Bludorf über das neue Image der Bilderberger, Rückkehr in den Hintergrund und die geheime unterirdische Regierungsstadt am Flughafen von Denver. Und vieles mehr in der aktuellen Ausgabe der Matrix 3000. Und weil natürlich immer wieder jetzt Anfragen kommen, die letzte Sendung mit Rosa Bludorf ist ja leider etwas unglücklich ausgefallen. Und wird wahrscheinlich noch dieses Jahr, aber auf jeden Fall nächstes Jahr nachgeholt. Auf jeden Fall gibt es wieder Sendungen mit diesen beiden sehr spannenden Autoren. Dieses Auto wird mit Wasser betankt, der Traum jedes Pendlers. Ein Artikel, der auf der Zeitung Die Welt erschienen ist, dort kann man lesen, dass israelische Forscher eine neue Technologie mit sehr großem Potenzial entwickelt haben, meine ich schon. Eine leistungsstarke Superbatterie für Elektrofahrzeuge, die ein Jahr lang nichts anderes benötigt als Wasser. Unglaublich. Derartige Ansätze gibt es aber immer wieder, ist vielleicht noch unglaublicher. Es gab zum Beispiel eine Sendung mit dem Titel Wege aus der Ölkrise aus dem Jahr 2008, die sich im Archiv findet. Dort besprachen wir ein, unter Anführungszeichen, Wasserauto aus Japan, wenn ich mich da jetzt recht entsinne, und viele andere Dinge. Und die Frage ist natürlich, warum sich keiner dieser herausragenden Entwicklungen bis jetzt auch nur ansatzweise durchgesetzt hat. Vielleicht gelingt es ja diesem neuen Ansatz aus Israel, wäre einfach großartig und würde natürlich auch dem Elektroauto ziemlich auf die Sprünge helfen. Die NSA darf die Kommunikation von US-Bürgern weiter überwachen. Auf heise.de ist dieser Artikel erschienen. Die NSA darf private Kommunikation von US-Bürgern auch künftig im großen Stil überwachen. Nach einer aufgeheizten Debatte, immerhin, im US-Repräsentantenhaus scheiterte ein Bündnis aus Abgeordneten beider großen Parteien mit dem Versuch der Spionage innerhalb der USA Einhalt zu gebieten. Mit einem, muss ich sagen, sehr knappen Ergebnis, 217 zu 205 Stimmen nur. Das ist wirklich knapp, verfehlte ein Antrag unter Leitung des Republikaners Justin Amash die nötige Mehrheit. Ich gebe auch zu bedenken, dass es hierbei nicht um Spionage außerhalb der USA, zum Beispiel Europa, geht. Das geht natürlich sowieso weiter wie gehabt. Siehe dazu auch die letzte Sendung mit dem Titel Der Datenfall. Und alle hier zitierten Artikel finden sich natürlich auf der Startseite von CropFM. Ein bisschen runterscrollen im Newsbereich, diese und viele andere mehr. Heute ist ein weiteres Mal Bernd Senf bei mir zu Gast, was mich sehr freut. Sehr wichtiges Thema, er war ja schon viermal zu Gast, das ist das fünfte Mal heute. Und es ging in den ersten beiden Sendungen um eigentlich sein ursprüngliches Kernthema, oder ja, ich weiß gar nicht, was da jetzt ursprünglich war, aber ich meine, seine Profession, sein professionelles Thema quasi, Wirtschaft, die Schuldenkrise etc., wo er also extrem kompetent natürlich darüber Auskunft geben kann und interessante Ansätze auch zur Lösung hat. Ein anderes Thema, das für das Bernd Senf vielleicht sogar noch bekannter oder berühmter ist im Netz, ist Wilhelm Reich, ein Mann, der hier auf Sendung schon sehr oft behandelt wurde und sozusagen zum Dreigestirn dieser Sendung gehört. Und Wilhelm Reichs gesellschaftskritische Seite ist eher vergessen eigentlich. Also die wird nicht so oft diskutiert, wie zum Beispiel seine Forschung in Richtung Orgon etc. Er war also ein sehr politischer Mensch auch. Er hat sich engagiert, wurde natürlich auch sehr oft enttäuscht und hat äußerst interessante Zusammenhänge aufgezeigt, die meiner Meinung nach bis heute wirksam sind. Und über die wollen wir heute reden. Wilhelm Reich und Gesellschaftskritik mit Professor Bernd Senf jetzt gleich auf CropFM. Ja, bei mir in der Leitung ist Professor Bernd Senf. Hallo. Kannst du mich hören? Können Sie mich hören? Hallo.
Ja.
Ja, freut mich sehr, dass wir heute da wieder mal sprechen können über ein sehr wichtiges Thema, das unsere bisherigen Sendungen eigentlich irgendwie so zusammenführen soll. Und sehr gern hätte ich dann auch eine Einschätzung der aktuellen Lage, dessen, was jetzt gerade passiert, aus der Sicht des Wilhelm Reichs. Und ich glaube, man braucht sie jetzt nicht mehr groß vorzustellen. Wir haben eben schon 4 Sendungen miteinander gemacht. Sie haben also sehr lang an der Wirtschaftsuni in Berlin unterrichtet, auch an der Technischen Universität, und haben zum Beispiel
später noch an der Fachhochschule für Wirtschaft als Prof für Volkswirtschaftslehre.
Genau.
30 Jahre lang.
Wow. Also extrem kompetent, was Wirtschaftsfragen anbelangt, aber eben auch, was Wilhelm Reich anbelangt.
Ja, auch da habe ich ja über 30 Jahre etwa öffentliche Veranstaltungsreihen angeboten, Einführung in die Arbeiten von Wilhelm Reich, und damit sehr viele Menschen erreicht, sodass das ebenso bedeutend und wichtig für mich gewesen und geblieben ist und immer noch ist, dieses Thema, wie meine ökonomiekritischen Veröffentlichungen.
Genau, und Sie haben auch eine Vortragsreihe auch gehabt, eine universitäre Vortragsreihe, was ja fast einzigartig ist, zumindest im deutschsprachigen Raum, glaube ich.
Ja, ich denke sogar international auch.
Mhm. Ich denke auch, also ich hätte noch nichts derartiges irgendwo anders gesehen oder davon gehört. Also ideal, um diese beiden Themen zu verbinden. Ich glaube, die Verbindung ist sehr offensichtlich, und ich freue mich umso mehr, dass wir das heute machen. Es wird ja auch die letzte Sendung vor einer längeren Pause sein, und ich hoffe, wir können da einiges zum Grübeln hinterlassen oder zum drüber reflektieren. Bin eigentlich sicher, dass wir das werden. Fangen wir vielleicht da an, wo also Wilhelm Reichs politische Arbeit auch irgendwie begonnen hat. Und das geht ja recht weit zurück, nämlich sein politisches Engagement in Wien.
Ja, er kam ja als junger Mann in den Kreis um Sigmund Freud, wurde einer der hervorragenden Therapeuten und Theoretiker der psychoanalytischen Bewegung, schon Anfang der 20er Jahre, und hat dann auch mehr und mehr Einblicke gewonnen in das sexuelle und emotionale Elend, jetzt nicht nur in Oberschichtskreisen, das war ja die Hauptklientel für die Psychoanalytiker, sondern auch in Unterschichten, insbesondere durch dieses sogenannte psychoanalytische Ambulatorium, was er mit anderen dort aufgebaut hatte, zur Beratung in Fragen Sexualität, Verhütung, aber auch zum Teil kostenlose oder jedenfalls niedrig honorierte Behandlungen. Und da hat sich für ihn immer mehr der Eindruck verdichtet, dass die Neurosen nicht eine Macke ausschließlich der Oberschicht gewesen sein dürften, sondern eben weit verbreitet in die verschiedenen Schichten der Gesellschaft, eben auch bis hin in die Unterschichten. Und dann hat er sich mehr und mehr gefragt, was bringt eigentlich hier auf Dauer die individuelle Therapie, so wirksam sie vielleicht, wenn es gut geht, auch sein mag, um die Einzelnen von ihren Symptomen zu befreien oder die Symptome zu lindern. Aber wenn dann gleichzeitig in großer Zahl Menschen wieder in dieses auch nicht nur materielle, sondern emotionale, sexuelle Elend hineingetrieben werden. Und das hat bei ihm dann dieses Engagement in Richtung Gesellschaftskritik befördert und eben auch zu fragen, wo sind grundlegende Veränderungen erforderlich und notwendig, um künftige Generationen in vieler Hinsicht freier, lebendiger, liebesfähiger aufwachsen zu lassen. Das heißt, es ging immer mehr auch in diese Richtung der Einbeziehung gesellschaftlicher Ursachen und gesellschaftlicher Auswirkungen von Neurosen. Und dafür hat er im Kreise der Psychoanalytiker relativ wenig Unterstützung gefunden. Es gab einige wenige andere, die das ähnlich sahen und sich auch engagiert haben. Aber Sigmund Freud hat ziemlich schnell auf die Bremse getreten, auch mit solcher Bemerkung: Meine Herren, wir sind Ärzte und sollten Ärzte bleiben. Also Schuster, bleib bei deinen Leisten, Analytiker, bleib bei deiner Therapie oder bei deinen Patienten, aber bitteschön nicht Gesellschaftskritik und schon gar nicht irgendwelche grundlegende Systemkritik oder irgendwelche revolutionären Gedanken und Aktivitäten. Und das brachte den Wilhelm Reich dann schon in der Wiener Zeit gegen Ende der 20er Jahre dazu, entsprechende politische Zusammenhänge zu suchen. Er wurde Mitglied der SPÖ. Das war aber nur ein kurzes Gastspiel sozusagen. Er war dann sehr enttäuscht oder sogar entsetzt nach einem Vorfall. Da gab es eine Massendemonstration in Wien und die wurde brutal mit Polizeieinsatz zusammengeschlagen. Es gab etliche Verletzte. Ich bin mir nicht sicher, ob es auch Tote gegeben hat. Jedenfalls hat es sehr eskaliert. Und derweil war die Führung der Sozialdemokraten, der SPÖ, damals auf einer einigermaßen luxuriösen Fete. Und die haben sich's gut gehen lassen. Und das hat den Reich so empört. Da hat er auch ein paar flammende Reden gehalten. Er hat eine Untergruppe gebildet in der SPÖ, um dort also diese problematischen Aspekte der Politik anzuklagen. Und das endete dann mit einem Rausschmiss aus der SPÖ. Er hat sich dann noch mal kurzzeitig in Wien noch orientiert in einer kommunistisch orientierten Gruppe der Ärzteschaft. Das war aber nur ganz kurz. Sein Eindruck war, in Wien kommt er mit dem Versuch, gesellschaftliche Herrschaftsstrukturen mit diesen individuellen und verinnerlichten Herrschaftsstrukturen, wie sie ja die Psychoanalyse eigentlich entdeckt und aufgedeckt hatte, zu verbinden, dass er mit diesem Versuch in Wien auf große Schwierigkeiten stieß. Und seine Hoffnung war, wenn er nach Berlin übersiedelt, dass er dort mehr Raum findet, mehr Zusammenhänge findet. Und also ist er Anfang 1930 übergesiedelt nach Berlin. Und dort hat er ziemlich schnell sexualreformerische Aktivitäten entfaltet, die im Ansatz auch schon in Wien begonnen worden waren. Er hat eine sexualpolitische Plattform, sogenannte Plattform, formuliert gehabt und die dann auch in die Berliner und auch darüber hinausgehenden Zusammenhänge in Deutschland eingebracht. Also das, was man später Sexpol-Bewegung, sexualpolitische Bewegung nannte, da war Reich einer der hervorragenden Aktivisten, setzte sich also für grundlegende Reformen ein, etwa die Aufhebung des Abtreibungsverbotes, dann die Verteilung von Verhütungsmitteln, natürlich auch Aufklärung der verschiedensten Art, Beratungsstellen einzurichten und. Auch den Paragraphen 175 abzuschaffen, also die Bestrafung von Homosexualität. Das heißt, er hat sich auf vielen sexualpolitisch relevanten Gebieten dort eingebracht und für damalige Zeit ganz erstaunlich sehr weitreichende, grundlegende Veränderungen angemahnt. Er hatte dann die Hoffnung, dass er diese Fragen und diese Themen einbringen könnte in politisch linke Zusammenhänge. Er ist dann Mitglied geworden Anfang der 30er Jahre der KPD, der Kommunistischen Partei Deutschlands seinerzeit. Rückblickend kann man wohl sagen, er war da von Anfang an im falschen Verein, denn diese Partei war ja schon sehr stalinistisch geprägt zu der Zeit und dennoch hat sie den Wilhelm Reich erstmal erstaunlich gewähren lassen mit seinen sexualreformerischen Aktivitäten, öffentlichen Veranstaltungen, Beratungsstellen, vor allen Dingen auch in der Verbreitung seiner daran ausgerichteten Veröffentlichungen. Es gab Broschüren, etwa mit dem Titel Sexualerregung und Sexualbefriedigung oder das sexuelle, der sexuelle Kampf der Jugend. Das sind vorbereitende Schriften gewesen für das, was er später in Buchform nochmal ausführlicher entwickelt hat, in dem Buch Die sexuelle Revolution. Und da hat er auch, wenn man so will, die Infrastruktur der KPD durchaus für sich nutzen können, nämlich in der Verteilung, in der Verbreitung dieser Schriften, dieser Broschüren, dieser Infos und was es da alles gegeben hat. Und die KPD-Führung hat ihn da eine Weile gewähren lassen, weil das brachte eben auch eine ganze Reihe neuer Parteimitglieder zustande. Aber im Grunde passte das von vornherein inhaltlich überhaupt nicht in deren Konzept. Und das wurde auch immer deutlicher. Es gab auf höchster Parteiebene dann Überlegungen, wie man sich von dem Reich wieder trennen kann, also Wilhelm Reich. Und der Anlass schließlich war sein Buch »Die Massenpsychologie des Faschismus«. Das sollte ursprünglich im parteieigenen Verlag erscheinen. Als dann die Parteioberen das Manuskript aber in die Hände bekamen, haben sie gleich gemerkt, das erschüttert grundlegende Dogmen, ihre Ideologie. Und das war dann der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte und zum Parteiausschluss von Wilhelm Reich auch geführt hat. Das war 1933.
Da müsst ihr jetzt kurz einhaken. Ja. Das, also der Titel des Buches heißt Die Massenpsychologie des Faschismus. Ich meine, die Kommunistische Partei dürfte ja nicht nur darüber nachdenken, wie sie den Wilhelm Reich los wird, sondern wie sie auch das dämmernde Dritte Reich vielleicht verhindern kann.
Das wäre wichtiger gewesen.
Aber welche grundlegenden Dogmen der Kommunistischen Partei wurden denn in diesem Buch angegriffen?
Ja, die KPD bezog sich ja auf das Werk von Karl Marx, Friedrich Engels, etwa auf die marxische Analyse des Kapitalismus, Analyse und Kritik des Kapitalismus. Und da waren ja einige grundlegende Annahmen und Thesen drin enthalten, also von dem Grundkonflikt zwischen Lohnarbeit und Kapital, dass diese Konflikte sich zuspitzen würden in sogenannten Klassenkämpfen, dass also die Ausgebeutete, die vom Kapital oder der Kapitalistenklasse ausgebeutete Arbeiterklasse sich ihrer Situation immer mehr bewusst werden würde. Das war der Begriff Klassenbewusstsein. Und dass mit wachsendem Klassenbewusstsein sie sich nicht mehr nur abspeisen ließ mit irgendwelchen Reformen und Reformchen, sondern auf grundlegende Systemänderungen hindrängen würden. Also letztlich auf Revolution in Richtung dieser Utopie einer sozialistischen Revolution und schließlich einer klassenlosen Gesellschaft auf lange Sicht. Und da war angelegt ein vermeintlicher Zusammenhang zwischen sich verschärfender ökonomischer Krise, wachsendem Klassenbewusstsein und stärker werdenden revolutionären Tendenzen, und zwar in Richtung einer Gesellschaft, die die Herrschaftsverhältnisse mehr und mehr überwinden würde. Das fällt uns heute im Rückblick schwer, mit den Begriffen insbesondere Kommunismus so einen emanzipatorischen Ansatz, eine emanzipatorische Vision zu verbinden, weil die Jahrzehnte der kommunistischen Herrschaft halt sehr Finsteres hervorgebracht haben. Aber damals war es ja eine Vision, eine Utopie, wo wachsende Teile der Bevölkerung sich damit identifizierten und eben allen voran dann die kommunistischen Parteien. Und Reich hatte aber Anfang der 30er Jahre, das war ja die Zeit der sich zuspitzenden Weltwirtschaftskrise, der Massenarbeitslosigkeit, auch in Deutschland, hatte er schon relativ früh erkannt, dass das nicht zu verstärkten Tendenzen führt in Richtung revolutionärer Umwälzung und Abbau von Herrschaftsverhältnissen und Überwindung von Herrschaftsstrukturen, sondern dass der Nationalsozialismus, also damals ja schon die NSDAP, immer mehr Zulauf bekam. Und für ihn war sehr klar erkennbar, dass bei allen Versprechen von wegen Erlösung aus diesen verschiedenen Formen von Elend, dass es drohte, in ganz schlimme Richtungen sich zu entwickeln. Das hat er so klar gesehen Anfang der 30er Jahre und auch eindringlich davor gewarnt und eben vor allen Dingen auch die linke Bewegung aufrütteln wollen. Ihr könnt nicht einfach darauf vertrauen, dass mit sich verschärfender ökonomischer Krise dann auch die revolutionäre Bewegung stärker wird. Das Gegenteil war für ihn beobachtbar. Also das Stärkerwerden von extrem autoritären, reaktionären Strukturen und Tendenzen, die weit verbreiteten autoritären Strukturen in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft, auch verankert in den einzelnen Menschen, und zwar nicht nur hier und da, sondern als Massenphänomen. Und er hat gesehen, wenn das nicht aufgearbeitet wird, wenn die Ursachen solcher autoritären Strukturen in Individuum und Gesellschaft nicht verstanden werden, dann kann man noch so viel Sehnsucht haben nach Befreiung und nach Überwindung von Herrschaft. Aber letztendlich, wenn es dann historisch anstehen würde, die Verantwortung für solche Umwälzungen zu übernehmen, dann suchen die Menschen wieder den Halt an Autoritäten, an denen sie sich ausrichten können, mit denen sie sich identifizieren können, denen sie sich unterwerfen können. Und da meinte Reich, das ist mit den Begriffen alleine jetzt der politischen Ökonomie, also der marxischen Theorie von wegen Klassenbewusstsein und Lohnarbeit und Kapital, nicht wirklich zu begreifen. Es ist auch nicht hinreichend zu begreifen, indem man nur sagt, die jeweiligen politischen Parteien hätten grundlegende Fehler gemacht. Das haben sie außerdem, aber das sind nicht die tieferen Ursachen. Sondern er hat ja durch seine jahrelange therapeutische Erfahrung ein immer tieferes Verständnis entwickeln können hinsichtlich der Entstehung autoritärer Charakterstrukturen, und das sind auch autoritätsängstliche Charakterstrukturen. Und sie sind aber auch einhergehend mit aufgestauten Energien, die sich sozusagen entladen müssen und dann entladen in einer Form, wo Gewalt an Schwächeren ausgetobt wird. Und dafür hat der Nationalsozialismus ein ganzes Repertoire bereitgestellt, wo das, was vorher in der bürgerlichen Gesellschaft als kriminell gegolten hätte, also gewaltsam gegen andere vorzugehen, das war auf einmal nicht nur erlaubt, sondern es wurde sogar honoriert, und dann brauchte es nur noch die klar definierten inneren und äußeren Feinde und Feindbilder. Und auch darin war ja der Nationalsozialismus geradezu virtuos, in Anführungsstrichen, solche Feindbilder, also mit der Rassentheorie in Bezug auf die Juden und ansonsten auch die arische Rasse gegenüber den Nicht-Ariern, damit also solche Feindbilder zu schüren, aufzubauen und sozusagen die aufgestauten Energien der so deformierten Menschenmassen zu kanalisieren in Richtung Zerstörung, auch massenhafter Gewaltexzesse. Das hat Wilhelm Reich so früh erkannt. Er hat ja schon im ersten Kapitel seines Buches Die Massenpsychologie des Faschismus die Überschrift gewählt, die Schere, also das Auseinanderklaffen, das zunehmende Auseinanderklaffen zwischen der ökonomischen Entwicklung, die der linken Theorie entsprochen hat, also der marxischen Krisentheorie weitgehend ja ihr entsprochen hat, und der, wie er es genannt hat, ideologischen oder bewusstseinsmäßigen Entwicklung großer Teile der Bevölkerung, und zwar nicht nur des abgestürzten Kleinbürgertums, sondern zunehmend auch der abgestürzten Teile der Arbeiterklasse, die dann in diesem Absturz sich klammerten an solche autoritären Strukturen und nicht in der Lage waren, Verantwortung für die konstruktive Umgestaltung der Gesellschaft zu übernehmen.
Das, ich finde es sehr interessant, weil damals hoffte die KP auf die Revolution. In der heutigen Situation hoffen wir auch auf eine Revolution. Man sieht, wie das in Ägypten jetzt schon zum zweiten Mal schief geht. Ja. Es ist die Frage, ob Revolutionen wirklich das probate Mittel sind oder zumindest so, wie sie dann meistens passieren. Und ja, die Feindbilder verändern oder verschieben sich halt einfach nur. Also heute ist es im Westen halt, sind es halt meistens Moslems, denen man halt alles Mögliche dann in die Schuhe schiebt und vor allem die Arbeitslosigkeit, was natürlich sehr interessant ist teilweise. Aber im Prinzip die Grundstrukturen sind noch immer dieselben.
Ja, Reich hat ja auch diese Aufarbeitung und Einschätzung des Faschismus in Deutschland nicht als ein einmaliges Ereignis interpretiert, also schon zu Beginn dieser Phase 1933, sondern er verstand das mehr als eine Art Fallstudie, also ein Beispiel dafür, wie eine extrem autoritäre Führung sozusagen in den emotionalen, in den psychischen Strukturen der Massenindividuen ihren Resonanzboden findet. In einer Gesellschaft mit emotional und sexuell gesund und lebendig aufgewachsenen Menschen, die nicht neurotisch oder psychotisch schon geprägt gewesen wären, hätte eine solche Clique, wie es die Nationalsozialisten und ihre Führung gewesen ist, überhaupt keine Chance gehabt, jedenfalls nicht als Massenbewegung, allenfalls vielleicht als Militärputsch. Aber es ist ja das Besondere, dass der Nationalsozialismus von großen Teilen der Bevölkerung ja auch mit Begeisterung getragen wurde. Sie sind ja wirklich dann völlig blind in diese Richtung mitgelaufen und haben es aktiv mitgetragen zum erheblichen Teil. Es ist dann auch blinder Hass gegenüber den so definierten Feinden entstanden und ausgelebt und ausgetobt worden. Und das sind alles Merkmale eben von massiven, tief verankerten emotionalen Störungen. Und Reich hat ja immer wieder betont, das Wesentliche, wo sich entscheidet, ob es eine mehr oder weniger gesunde, emotionale, auch körperliche, gesunde Entwicklung geben kann oder ob das in Krankheit, in Erstarrung, in Destruktivität sich hin entwickelt. Das Entscheidende ist die Art und Weise, wie geht eine Gesellschaft und wie gehen die einzelnen Individuen innerhalb dieser Gesellschaft mit dieser starken bewegenden Kraft um, die der Sexualität zugrunde liegt. Schaffen Sie Bedingungen oder finden Sie Bedingungen vor, wo sich diese Sexualität entfalten kann, und zwar übrigens nicht erst im Erwachsenenalter, sondern ethnologische Studien, auf die er sich ja dann auch bezogen hat, haben ja deutlich gemacht, dass schon in der kindlichen Entwicklung es eben in anderer Form, aber eben auch als lustvolle Erregung und Erregbarkeit Sexualität, kindliche Sexualität gibt. Das geht dann über in die Jugend, jugendliche Phase, Pubertät und Nachpubertät und so weiter. Das heißt, die sexuelle Entwicklung nimmt verschiedene Formen an, wo ja der frühe Freud auch schon auf der Spur war und später sich aber dann mehr und mehr davon abgewendet hatte, da weiter zu forschen. Aber Reich ist er immer weiter gegangen in die Richtung, wie geht eine Gesellschaft mit dieser sozusagen emotionalen Reichtumsquelle um, mit dieser lebendigen, mit dieser sexuellen Energie, lässt sie es geschehen und unterstützt es sogar, dass sich diese Energie entfalten kann, ihren jeweiligen Entwicklungsphasen entsprechend. Oder ist es auf die eine oder andere oder auf vielfältige Art das Gegenteil, also Unterdrückung, Selbstbeherrschung, Schuldgefühle, Angst in der Folge dann und so weiter. Und er war ja darauf gekommen, eben durch seine therapeutische Arbeit, dass die Angst, die aus Sexualunterdrückung entsteht, also dann auch zunächst mal eine Angst vor der Sexualität in ihren verschiedenen Ausprägungen ist, dass die ja dann mit sich bringt eine allgemeine Lebensängstlichkeit. Also insbesondere dann auch bei der Unterdrückung der genitalen sexuellen Regungen eine Tendenz, eine Angst vor der Autorität. Und genau solche Formen von Deformierung waren ja das sozusagen Menschenmaterial, in Anführungsstrichen, was der Nationalsozialismus brauchte und missbrauchte für seine Zwecke.
Ja, dieser Zusammenhang nämlich, den finde ich also wirklich unglaublich, dass er den so klar herausgearbeitet hat und natürlich dann auch in den USA, als er weitergeforscht hat, also den Zusammenhang zwischen der frühkindlichen Erziehung schon, den systemischen Zwängen, die da auferlegt werden und den Dingen, die da nicht ermöglicht werden und dann diesen emotionalen Störungen, die sich daraus ergeben. Und dass das dann eigentlich die Ursache ist, dass Dinge wie der Nationalsozialismus in diesem Umfang Fuß fassen können. Weil man sucht dann immer nach anderen Möglichkeiten und anderen Systemen und so weiter. Aber diese einfache und grundlegende Erkenntnis, die er damals gehabt hat, die ist bis heute komplett untergegangen.
Ja, die ist weitgehend untergegangen. Es war ja mal ein kurzer Aufbruch hier mit der Studentenbewegung, wo die frühen Schriften von Reich einschließlich der Massenpsychologie wiederentdeckt worden waren. Die waren ja komplett verschüttet und dann in Form von Raubdrucken in Umlauf kamen. Das war ja auch die Zeit, wo ich mit diesen Schriften dann in Berührung kam und ja, dann gab es keinen Halt mehr. Ich fand das so ungeheuer spannend und bedeutend. Aber die Zeiten sind ja schon wieder vorbei. Das ist schon damals in der dogmatisch erstarrten linken Szene, also Anfang der 70er Jahre, ist das wieder über Bord gegangen, weil es in deren Konzept dann auch nicht reinpasste.
Das ist sehr interessant. Es ist wirklich sehr interessant, dass diese Arbeit nicht in das Konzept von Leuten passt, die eigentlich quasi die Welt befreien wollen.
Ja, ja. Verstehe. Es ist eigentlich absurd. Aber es ist Realität. Es hat sich immer wieder gezeigt. Und dann war der Reich ja auch erstmal wieder ganz aus der Diskussion raus oder weitestgehend. Und dann kam ja Anfang der 70er oder Ende der 60er kam ja eine ganz andere Welle, die sich auch auf Reich bezog, aber auf seine mittlere Phase, als dem Begründer der körperorientierten Psychotherapien, also Charakterpanzer, Körperpanzer, Vegetotherapie, Bioenergetik und. Und das Bedauerliche war aber dann auch, also so interessant es war, diese späteren Entwicklungen von Reich zur Kenntnis zu nehmen und ernst zu nehmen, so bedauerlich war, dass diese frühere Phase der reichen Gesellschaftskritik und dessen, was er Sexualökonomie nannte, also die Verbindung jetzt von individuellen und gesellschaftlichen Strukturen und die Bedeutung der Entfaltung oder Unterdrückung der Sexualität. Das wurde auch in der Therapieszene, so nenne ich die jetzt mal, kaum wieder aufgegriffen. Und dann ging es ja später nochmal weiter. Dann kamen die Erkenntnisse von Reich aus den späteren skandinavischen Jahren und dann in den USA mehr und mehr auch nach Europa. Also Stichwort Orgon-Energie, Entdeckung einer Lebensenergie, dann Orgon-Akkumulator und so weiter und so fort. Und diese Szene, ich nenne es auch ruhig mal Szene, hat zum Teil dann sogar die vorangegangenen Phasen, also alle beide, ausgeklammert. Und dann kam später nochmal ein Stück seines Gesamtwerkes aus seinen späteren Jahren, also das Stichwort energetische Wetterarbeit, Cloud-Busting und so weiter. Und da war oftmals überhaupt kein Bezug erkennbar zu den dann ja schon drei weiteren vorangegangenen Phasen. Also kurzum, das Gesamtwerk von Reich ist immer wieder in einzelne Teile aufgespalten worden, aufgesplittert worden, und das wird ihm in keiner Weise gerecht. Also meine Bemühungen waren ja von Anfang an in meiner Öffentlichkeitsarbeit über Wilhelm Reich, diese Trennung, diese Zersplitterung seines Gesamtwerkes nicht mitzumachen, sondern es als eine Einheit zu sehen. Und es lässt sich ja auch ein erstaunlicher Faden feststellen durch sein Gesamtwerk hindurch. Aber heute wollen wir ja vor allen Dingen über diese frühen gesellschaftsbezogenen Schriften von Reich und sein entsprechendes Engagement sprechen.
Ja, über die und natürlich auch über die Zusammenhänge mit der Jetztzeit.
Das auch, ja.
Diese politische Bewegung in den 70er-Jahren, also die Linke in den 70er-Jahren, nennen wir es mal so, was hatte die denn an Reich auszusetzen? Wissen Sie das?
Er ist dann einfach in den dogmatisch erstarrten linken Gruppen, die sich ja untereinander dann auch noch heftigst bekämpft haben, die sogenannten K-Gruppen, also kommunistische Gruppen, ist er überhaupt nicht mehr ernst genommen worden. Also es gab dann natürlich viel Polemik. Es gab übrigens ja auch schon in den 30er Jahren sowohl von linker Seite als auch von Seiten der Psychoanalytiker heftige Reaktionen auf den Versuch von Wilhelm Reich, Psychoanalyse und Marxismus miteinander zu verbinden und dabei sozusagen etwas Neues entstehen zu lassen, was er dann später Sexualökonomie nannte. Und da hat es seinerzeit in den 30er Jahren schon heftige Diskussionen gegeben, sowohl in der linken Bewegung als in der kommunistischen Bewegung. Und zwar nicht nur in Deutschland und Österreich, sondern das ist in Russisch übersetzt worden, das ist in etlichen Ländern des sogenannten Ostblocks dann auch die Sowjetunion. Also in der Sowjetunion ist es gedruckt worden und in anderen Ländern, die auch nationale kommunistische Parteien hatten, ist es auch gedruckt worden. Eine Schrift von Wilhelm Reich schon von 1929, das war also noch in der Wiener Zeit, mit dem Titel Dialektischer Materialismus und Psychoanalyse. Das ist übrigens die Schrift, die für mich der Dosenöffner war. Das ist die erste Schrift, die ich von Reich in die Hand bekommen hatte, und dann ging bei mir die Post ab. Da war mir so vieles auf einmal klarer, oder ich habe das Gespür gehabt, wenn da was dran ist im Wesentlichen, dann ist das von umwälzender Bedeutung. Okay, jedenfalls daraufhin gab es Diskussionen in den kommunistischen Parteien, also nicht nur Deutschlands, auch Russland und andere Länder, auch in Kreisen der psychoanalytischen Bewegung, auch in mehreren Ländern, aber auch in Deutschland. Und sie sind damals mit Polemik, fast gar nicht mit Sachargumenten, sondern mit übelster Polemik über den Wilhelm Reich hergezogen. Das ist später nochmal dokumentiert worden in einem zweibändigen Sammelwerk, herausgegeben von einem Hans-Peter Gente mit TH, Hans-Peter Gente. Und der Titel dieses zweibändigen Sammelwerks war gewesen Marxismus, Psychoanalyse und Sexpol, wenn ich mich recht erinnere. Und ähnlich wie in den 30er Jahren schon die Wogen hochgingen, wiederholte sich das in den 70er Jahren. Also von Seiten jetzt mal der dogmatisch erstarrten, so nenne ich das, linken Gruppierungen. Da wurde dann zum Beispiel gesagt, also im Argument gab es da einen Artikel von Eckhard Rübsam, der heilige Wilhelm Reich und sein Fetisch Genitalität. Und das war in Hohn und Spott geschrieben und hat damals sehr weite Verbreitung in linken Kreisen gefunden. Also Reich ist lächerlich gemacht worden. Ihm sind dann auch Dinge unterstellt worden, die er so überhaupt nicht gesagt und gemeint hat. Übrigens der Eckhard Rübsam, der Autor dieses Artikels, ist später vom Saulus zum Paulus geworden, als er sich dann doch entgegen seinen Vorurteilen mal mit den späteren Phasen der Reichschen Forschung beschäftigt hatte. Und er ist ein engagierter, wenn man so will, Reichianer geworden. Aber sein Artikel, diese Schmähschrift gegen Reich, dieser Artikel hat weiter seine Runde gemacht.
Aber es ging ja auch weiter. Also auch, ich glaube, das war dann schon in den 90ern zu seinem 100-jährigen Geburtstag, glaube ich, war das.
Das war 97, war der 100-jährige Geburtstag.
Ja, 97. Gab es da dann nicht auch einen Herrn, ich glaube, das war auch ein Psychologenkollege, ich glaube, Sie wissen, wen ich meine, der dann gemeint hat, sein Widerstand wäre nur reiner Zufall gewesen.
Naja, das ist eine höchst interessante Geschichte. Jetzt nochmal, wie hat die psychoanalytische Bewegung und die psychoanalytischen Organisationen, wie haben die auf Wilhelm Reich eigentlich reagiert? Darüber habe ich jetzt noch gar nichts gesagt. Das wäre nochmal ein anderer Strang, der da darzustellen wäre.
Dann gehen wir vielleicht auf das jetzt ein. Also er ist ja nicht nur aus der KPD rausgeflogen, ich glaube 34, sondern auch aus dem IPV, aus der DPG, der Deutschen Psychologenvereinigung. Er ist einfach überall rausgeflogen.
Das ging also auch 1933 schon los. Da ist er, und zwar mit einem Geheimbeschluss, das muss man sich mal klar machen, innerhalb der deutschen psychoanalytischen Gesellschaft, das war die DPG, wenn ich mich recht erinnere, ist er ausgeschlossen worden. Und da gab es auch einige Vorarbeit. Sigmund Freud hat großes Interesse daran, mehr und mehr entwickelt, dass Reich aus der psychoanalytischen Bewegung ausgegrenzt wird. Und zwar, weil er meinte, die Psychoanalyse verträgt sich nicht mit Politik und schon gar nicht mit Marxismus und dann mit Bolschewismus. Das war ja nur noch ein besonderes Schimpfwort. Und wenn Reich das so dezidiert damals in die Diskussion getragen hat, dann würde er sozusagen der psychoanalytischen Bewegung schaden. Und das insbesondere ab 1933 mit der Machtergreifung oder Machterteilung des Nationalsozialismus. Und da ist ja jetzt ganz wichtig die unterschiedliche und gegensätzliche Einschätzung. Also erstmal meinte Reich ja, dass das inhaltlich zusammengehört. Die Analyse gesellschaftlicher und ökonomischer Herrschaftsstrukturen einerseits und die der verinnerlichten individuellen Herrschaftsstrukturen andererseits, weil sich beide wechselseitig ja, ergänzen und wechselseitig auch verstärken und bedingen. Und diese Sichtweise, diese Ausweitung auf Gesellschaftskritik wollte Freud nicht mitmachen. Er hatte Bedenken ganz allgemein, dass das die Psychoanalyse in Misskredit bringt und sozusagen ja hinwegfegen könnte.
Ja, aber der Ausschluss aus der DPG war doch eigentlich vor allem dadurch motiviert, dass Freud, der ja auch dieses Abstinenzgebot erlassen hat, quasi, dass sich niemand in politische Dinge einmischen soll.
Ja, und das in den 30er Jahren. Sexuelle Abstinenz, sondern politische Abstinenz. Ja.
Der Grund war doch eigentlich, dass Freud dachte, er könnte die Psychoanalyse in Deutschland retten. Unter den Nationalsozialisten,
ja,
würde er nur reichlos werden. Ich meine, man hat dann später eingesehen, dass es nicht geht und er ist ja auch nach London emigriert. Aber am Anfang war das doch die Motivation, oder?
Ja, das war die letztendlich illusionäre Vorstellung. Durch gewisse Anpassungsprozesse könnte die Psychoanalyse den Nationalsozialismus ja überdauern und könnte verhindern, dass sie verboten wird. Es hat sich rückblickend herausgestellt, dass das eine totale Illusion gewesen ist. Aber das war die Grundausrichtung. Da hat auch Anna Freud stark mitgewirkt. Da waren auch noch Feindseligkeiten, gerade weil Reich das Thema Sexualität so in den Vordergrund gestellt hat. Das war etwas, womit Anna Freud überhaupt nicht klar kam. Meines Wissens ist sie ein Leben lang sexuell ja Jungfrau geblieben. Und das macht dann natürlich Angst, wenn dieses Thema so im Vordergrund steht. Was auch immer dann noch eine Rolle gespielt haben mag, jedenfalls wurde das zur Hauptlinie der psychoanalytischen Organisation und ihrer Funktionäre. Und das hieß also für die Berliner und für die deutsche psychoanalytische Gesellschaft, sie hat versucht, irgendwie mit dem Nationalsozialismus zu kooperieren. Also das war letztendlich vorweggenommener Gehorsam. Und sie hat eins nach dem anderen an Ungeheuerlichkeiten nicht nur geschluckt, sondern selbst dann schon auf den Weg gebracht. Zum Beispiel, als dann die Judenpolitik der Nationalsozialisten immer deutlicher wurde und der Judenhass, wurden die jüdischen Mitglieder der psychoanalytischen Gesellschaft aufgefordert oder gebeten, freiwillig auszutreten aus der psychoanalytischen Gesellschaft, um gegenüber den Nationalsozialisten dort nicht zu viele Angriffsflächen zu lassen. Das haben die jüdischen Mitglieder dann auch getan. Dann ging das weiter. Dann haben sie sich vorsetzen lassen, ein Neffe, also jedenfalls ein naher Verwandter von Hermann Göring, wie heißt der, Matthias Heinrich Göring, der wurde also erster Vorsitzender der psychoanalytischen Gesellschaft, beziehungsweise dieses Firmenschild, wenn ich es mal so nennen darf, wurde dann aufgegeben und es wurde integriert in ein Institut für Psychologie unter der Leitung eben dieses Göring. Und all das haben die damals führenden Leute in der psychoanalytischen Gesellschaft sowohl innerhalb Deutschlands als auch in der internationalen psychoanalytischen Vereinigung haben das alles gebilligt. Also es war ein ganz starker Anpassungsprozess der psychoanalytischen Bewegung an den Nationalsozialismus. Es gab dann einen Karl Müller-Braunschweig, der in dieser Zeit eine wichtige Rolle gespielt hat und der sich geradezu angebiedert hat an die Nationalsozialisten. Und er hatte in einer Nazi-Zeitschrift dann den Vorschlag gemacht, also die Psychoanalyse weiterzuentwickeln, damit sie kompatibel wird für das nationalsozialistische Weltbild. Und es ist also immer mehr zurechtgebogen worden in Richtung Unterwerfung unter diese Nazi-Strukturen. Das alleine ist schon problematisch genug. Nun kann man natürlich sagen, wer kann darüber urteilen, wenn er in der Zeit nicht gelebt hat und nicht solche verheerenden und bedrohlichen Konsequenzen hätte fürchten müssen im Falle von Widerstand und Auflehnung. Aber immerhin, Wilhelm Reich hat den Mut gehabt, ganz offen und öffentlich gegen den Faschismus sozusagen aufzustehen.
Sehr früh auch.
Und dafür ist er rausgeschmissen worden aus der psychoanalytischen Vereinigung. Das ging denen zu weit, denn mit dem Reich hätten sie diesen Anpassungsprozess nicht vollziehen können. Und dann ist auch noch ein Hohn, dass nach dem Zweiten Weltkrieg dieser gerade benannte Karl Müller Braunschweig, dass der sich dann auf einmal hinstellte und ein Bild entwarf, dass die Psychoanalyse, die sich ja also angepasst hat, dass sie sozusagen in gewisser Weise im Widerstand gewesen wäre. Und er selber auch. Also eine völlige Geschichtsfälschung auch seiner Rolle. Und das wollten aber die anderen auch gar nicht näher aufgearbeitet haben, also in den psychoanalytischen Organisationen, national wie international, bis dann eine Veröffentlichung kam von einem Helmut Dahmer, der Mitherausgeber damals gewesen ist der bekannten Zeitschrift Psyche. Und diese Psyche, das war das offizielle Organ der psychoanalytischen Bewegung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dort hatte dieser Karl Müller Braunschweig eben auch schon wieder seine Funktion. Und es war dieser Helmut Dahmer gestoßen auf eine Veröffentlichung von diesem Karl Müller Braunschweig aus der Nazi-Zeit, wo es so deutlich wurde, dass er für die Nazis Propaganda gemacht hat und für das nationalsozialistische Menschenbild, also alles legitimiert mit einer in Anführungsstrichen Weiterentwicklung der Psychoanalyse. Ja, und dann ging es noch weiter, als das dann aufflog, hätte ja eigentlich angestanden, dass der seinen Posten aufgibt und dass man mal die Zeit aufarbeitet und auch mal den Wilhelm Reich vielleicht rehabilitiert und sagt, der hat doch damals klar davor gewarnt, wir haben ihn rausgeschmissen, das war ein Fehler, das tut uns leid, es lässt sich zwar nicht mehr ändern, die Geschichte lässt sich nicht zurückdrehen, aber wir entschuldigen uns dafür. Irgendetwas dergleichen. Und stattdessen brach ein Sturm der Entrüstung los in den Kreisen der Psychoanalytiker in Deutschland oder im deutschen Sprachraum oder auch international. In der Richtung, also dass das eine Ungeheuerlichkeit wäre, dass dieser Helmut Dahmer das sozusagen ausgegraben hatte. Und übrigens hatte er es ausgegraben aus einer Zeitschrift, die Wilhelm Reich im Exil rausgegeben hatte. Und wo er diesen Artikel von diesem Karl Müller Braunschweig dokumentiert hatte, sozusagen für die Nachwelt und für eine später eventuell erfolgende historische Aufarbeitung.
Gut, aber jetzt ich möchte jetzt nicht zu sehr in diese Details gehen.
Ja.
Ich wollte jetzt nur noch, bevor wir dann zu den Tropriandern kommen, und dann möchte ich schon wirklich in die Jetztzeit, weil jetzt sind wir ungefähr bei der Hälfte der Sendezeit. Wir werden heute auf jeden Fall überziehen, weil das wird sich nicht anders ausgehen. Aber da gab es ja auch noch diesen Mann, der dieses unsinnigste Kommentar abgab. Reichswiderstand wäre nicht Folge einer tiefgreifenden Erkenntnis gewesen, sondern Zufall. Oder könnte Zufall gewesen sein, aber allein schon das in den Raum zu stellen, ist ja absurd.
Ja, das war im Zusammenhang mit diesen Konflikten, die ich gerade so angedeutet hatte, da hat dann einer der, ich sag mal, psychoanalytischen Funktionäre damals, ein M. Schröter,
genau, so ist er,
hat sich wie folgt geäußert. Ich zitiere das mal wörtlich, weil das wirklich interessant ist. Man mag einwenden, dass Reich schon früh die Unvereinbarkeit von Psychoanalyse und Nationalsozialismus behauptete und jedes Entgegenkommen für eine sinnlose Selbstopferung hielt. Aber was hier wie realistische Scharfsicht anmutet, kann auch Zufall sein.
Was also, für ein Schwachsinn. Ich meine, das ist, was will er denn damit sagen? Das ist ja, nein, das ist so blöd. Es ist unglaublich.
Der Reich hat seinen Stempel abbekommen, also als Kommunist. Ja. Dann ist er ja auch noch in den Kreisen der psychoanalytischen Kollegen als verrückt und schizophren abgestempelt worden. Umso erstaunlicher ist, welche Klarheit er entwickelt hat, während die anderen verblendet waren und ein erhebliches Maß an Realitätsverlust oder mindestens an Angst und Zivilcourage hatten.
Die hatten die Hosen voll. Das
ja,
war's.
Die hatten die Hosen Punkt, voll. Ja. Aber sie waren dann später in der Lage einzugestehen, dass sie ja Fehler, grundlegende Fehler gemacht hatten, sondern der Stempel Reich als Kommunist und als Verrückter, der musste noch weiter aufrechterhalten werden, also dieses Bild.
Mit absurdesten Mitteln.
Und mit unglaublichen Mitteln. Also ich beziehe mich ja hier auf Artikel, deren Autoren ich vielleicht mal kurz erwähnen will. Das ist hier gerade ein Artikel mit dem Titel Der Fall, also mit Anführungsstrichen, Der Fall Wilhelm Reich. Und zwar ist das mal ein Buch gewesen, in der ersten Auflage 1997 und dann nochmal zweite Auflage 2002. Und dazu gab, also das ist herausgegeben worden von Karl Fallent, F-A-L-L-E-N-D, aus Wien, und Bernd Nitschke, N-I-T-Z-S-C-H-K-E, aus Düsseldorf. Und die beiden haben in diesem Sammelband auch ein langes Vorwort geschrieben. Und dann auch in der Neuauflage nochmal ein zusätzliches Vorwort. Das ist alles im Internet zu finden, auch auf meiner Website, aber auch ansonsten über die Suchmaschine. Also Karl Fallent und Bernd Nitschke, Der Fall Wilhelm Reich.
Ja, ich kann
da
es auch
ist das ausführlich nachzulesen. Es kam dann nochmal zum 115. Geburtstag ein weiterer langer Artikel von Bernd Nitschke dazu. Und in dem Buch Nach Reich, was ich zusammen mit James DeMeo rausgegeben hatte, und wo ja 900 Seiten sich beziehen auf Forschungen nach Reich, ist auch ein Artikel von Bernd Nitschke drinnen, Wilhelm Reich, Psychoanalyse und Nationalsozialismus. Und einen weiteren, ganz neuen Artikel würde ich auch noch gerne erwähnen. Das ist von Andreas Peglau. Der hat 7 Jahre intensivstes Quellenstudium betrieben für das Buch, was demnächst erscheinen wird und ein paar hundert Seiten hat, Unpolitische Wissenschaft, Fragezeichen, Wilhelm Reich und die Psychoanalyse, Anführungsstriche, und dann im das bezieht sich auf die Zeit des Nationalsozialismus. Das ist hervorragend recherchiert, da sind viele bis dahin noch unbekannte Details auch von Andreas Peglau zusammengetragen worden. Auch das ist im Internet zu finden, und jedem, der sich also für nähere Einzelheiten dieses ja doch sehr interessanten Konfliktes interessiert, kann da in diese Artikel dann nochmal einsteigen.
Jetzt, Reich ist ja dann 1939, glaube ich, in die USA emigriert. Das ist halt immer enger geworden in Europa, der 30er, der späten 30er. Und hat dort natürlich weitergeforscht und hat da auch, ich glaube, in den Staaten ist er erst auf die Arbeit eines Malinowski gestoßen,
Naja, das war, also er hat Malinowski da persönlich kennengelernt.
Okay, ja.
Und der Malinowski war auch wesentlich daran beteiligt, ihm in den USA Aufenthaltsgenehmigung zu verschaffen, weil der Reich war ja im Grunde wie auf einer Odyssee, ja, ins Exil gegangen, 33, dann nach Dänemark, dann Schweden, dann Norwegen, da schien es mal ein paar Jahre einigermaßen ruhig zu gehen. Dann gab es ja eine furchtbare Hetzkampagne gegen ihn anlässlich der Veröffentlichung seiner Entdeckung der Lebensenergie Orgon. Dann ging es in die USA, da hat er sich ja ruhigere Zeiten für seine Forschungen auch erhofft und erträumt. Und also in dieser Odyssee hat Malinowski meines Wissens dann auch den Weg geebnet, dass Reich in die USA kam. Und das war damals ein weltberühmter Ethnologe.
Genau.
Aber auf dessen Buch ist Wilhelm Reich ja schon Anfang der 30er Jahre gestoßen.
Okay.
Nämlich seine ethnologischen Forschungen über die sogenannte Trobriander-Gesellschaft. Der Titel lässt es gar nicht vermuten, was für umwälzende Erkenntnisse in dem Buch gewonnen wurden, beziehungsweise dokumentiert wurden. Der Titel bei Malinowski, Bronislaw Malinowski, der hieß Das Geschlechtsleben der Wilden in, ich glaube, Nordwestmelanesien. Das ist eine Inselgruppe, also die Trobriand-Inseln in der Nähe von Neuguinea. Und dort war Malinowski mehrere Jahre. Malinowski war übrigens Psychoanalytiker auch und also in dieser Sichtweise geschult. Er wusste auch um diesen Konflikt. Also der späte Freud hatte ja schließlich gesagt, neben dem Lebenstrieb der Libido gibt es auch noch einen natürlichen Destruktionstrieb, den Todestrieb. Diese Wende hat Reich nie mitvollzogen. Und deswegen müssten die Menschen also von klein auf auch mehr oder weniger gebändigt werden, damit ihr scheinbar natürlicher Todestrieb sich nicht allzu sehr austobt und äußert, weil dann gäbe es ja nur Mord und Totschlag in solchen Gesellschaften. Und Reich hatte diese Position von Freud überhaupt nicht mittragen können und wollen. Ihm zeigte sich aus der therapeutischen Erfahrung heraus, dass in ganz tiefen Schichten der emotionalen Struktur nichts Destruktives ist, sondern etwas Liebevolles. Und dass auch Gesellschaften, die diesen liebevollen, lebendigen Kern oder diese lebendige Quelle sich entfalten lassen, dass diese Gesellschaften dann auch ein friedliches Miteinander aufweisen. Dass es dort keine Gewalt gibt, keine Neurosen, keine Psychosen und so weiter. Das war sehr starke Vermutung von Reich, dass es solche Gesellschaften mal gegeben haben dürfte und vielleicht irgendwo auf der Welt auch noch gibt, also damals in den Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Und als Reich dann auf dieses Buch von Malinowski stieß, war ihm sofort klar, das ist es. Das ist ein Beispiel dafür, dass Gesellschaften, die schon die kindliche und dann auch die jugendliche Sexualität sich entfalten lassen und diese Entwicklung in ihren Kindern und Jugendlichen unterstützen und beschützen und dafür Raum und auch Räume schaffen, also bis hin zu Liebeshäusern, Liebeshütten für Jugendliche, damit sie sich erfahren können und ihre sexuellen Erfahrungen eben ohne Schuldgefühl, ohne irgendwelche drohenden Strafen erfahren und erleben konnten. All das war in der Trobriander-Gesellschaft Realität. Und nicht nur das, sondern diese Gesellschaft war eine friedliche. Und zwar so, dass der Malinowski das einfach kaum glauben konnte. Aber er hat es dann eben beschrieben. Und Wilhelm Reich hat das aufgegriffen, seinerzeit Anfang der 30er Jahre, ich glaube es war 1932 oder ja, und dann hat er seine Interpretation und die enorme Bedeutung dieser ethnologischen Forschung nochmal herausgearbeitet in dem Buch Der Einbruch der Sexualmoral beziehungsweise Der Einbruch der sexuellen Zwangsmoral. Das sind verschiedene Titel, aber das ist das gleiche Buch. Und damit war für ihn eine weitere Bestätigung gegeben. Es gibt sogar im 20. Jahrhundert noch Gesellschaften, die jedenfalls in vieler Hinsicht, nicht mehr in allen Hinsichten, aber in vieler Hinsicht diese lebendige Quelle sozusagen in ihrer Entfaltung unterstützen. Warum er gesprochen hat vom Einbruch der sexuellen Zwangsmoral, hat folgenden Grund. In der Häuptlingsfamilie galt diese sexuelle Freiheit nicht mehr, weil aus bestimmten Gründen der Vererbung des Reichtums des Häuptlings mussten Eheschließungen organisiert werden. Das ist die sogenannte Cross-Cousin-Heirat gewesen. Also zum Beispiel der Sohn des Häuptlings musste die Tochter der Schwester, also die Nichte, heiraten, die Cousine, Entschuldigung. Und die Nichte des Häuptlings, ja. Und nur dadurch, dass diese Verbindung, diese Eheschließung geschaffen wurde, floss aufgrund bestimmter Regeln in Sachen Vererbung, floss der Reichtum, blieb der sozusagen in dem Häuptlingsklan drinnen. Während bei allen anderen Formen der Eheschließung wäre der Reichtum abgeflossen, weil ansonsten mit jeder Heirat ein Heiratsgut immer mit auf den Weg gegeben wurde und dann wäre der Häuptlingsreichtum sozusagen zusammengeschmolzen. Das ist jetzt schwer in 3-4 Sätzen da irgendwo anzudeuten, aber Reich hat gesehen, hier kommt eine bestimmte gesellschaftliche Struktur materieller Interessen, zunächst mal bezogen auf die Häuptlingsfamilie, mit ins Spiel und diese Vorbestimmtheit, also Sohn vom Häuptling muss die Tochter der Häuptlingsschwester heiraten, führte dann dazu, dass diese Kinder von klein auf nicht die Freiheiten genießen durften, auch die sexuellen Freiheiten, wie es in den übrigen Teilen der Gesellschaft und bei den übrigen Kindern und Jugendlichen der Fall war. Und dann hat er gesagt, wenn das weitergeht, dann wird sich das immer weiter ausbreiten, also dieser Einbruch von Sexualunterdrückung, Sexualeinschränkung in eine vorher lebens- und liebesbejahende Gesellschaft. Das wird sich immer weiter ausbreiten und damit sind diese Gesellschaften oder ist eine solche Gesellschaft auch mittel- und langfristig in Gefahr, ähnlich neurotisch und psychotisch zu werden, wie es in großen Teilen der Welt schon stattgefunden hat. Das Interessante ist, und das hat Reich dann auch mitverarbeitet, dass ganz in der Nähe, da in der Nähe von Neuguinea, eine andere Inselgruppe existierte, die Amflet-Inseln, die hat Malinowski auch besucht und auch erforscht und auch beschrieben. Und dort waren aber schon etliche Jahrzehnte vergangen und verstrichen mit christlicher Missionierung. Und das heißt immer auch, und das ist ja bis heute so, Sexualfeindlichkeit, Sexualängste und so weiter und so fort. Und für Reich ist dann ein untrennbarer Zusammenhang in Richtung Neurosen, Psychosen, Gewalt. Auch nicht nur individuelle Gewalt, sondern kollektive Gewaltexzesse. Und alle derartigen Symptome hatten sich auf der Amflet-Insel unter sonst sehr vergleichbaren Bedingungen ergeben, also vergleichbar mit der Trobriand-Inselgruppe. Der wesentliche Unterschied war ein grundsätzlich anderer und gegenteiliger Umgang mit der Sexualität. In einem Fall, in weiten Bereichen jedenfalls noch, Entfaltung, im anderen Fall Unterdrückung.
Das heißt, es war ja auch eine sehr, sagen wir, rare Gelegenheit, seine gesellschaftlichen Thesen oder Hypothesen zu überprüfen.
Ja.
Denn da hat er das ja gesehen.
Ja.
Es ist, zumindest in diesem Fall, hat sich ja anscheinend ziemlich bestätigt.
Ja. Und damit war die These von Freud, also der ja gesagt hat, alle menschlichen Gesellschaften bedürfen der Einschränkung eben dieses vermeintlichen Todestriebes. Und bei der Gelegenheit wird eben aber auch der Lebens- und Liebestrieb mit eingeschränkt, und zwar von klein auf dann schon. Dass diese Universalität, diese Allgemeingültigkeit dieses Prinzips überhaupt nicht sich halten ließ. Also ich vergleiche das gerne mit der Entdeckung der Jupitermonde in der Astronomie. Wenn es auch nur einen Himmelskörper gibt, der sich nicht um die Erde dreht, sondern in dem Fall um den Jupiter, bricht und brach das Weltbild zusammen, was die Erde im Mittelpunkt gesehen hat. Und die Kirche hat sich ja damals massiv dagegen gesträubt. Wenn es auch nur eine menschliche Gesellschaft gibt, in der die Entfaltung der Sexualität nicht etwa zu Chaos und Mord und Totschlag führt, sondern im Gegenteil zu friedlicher, liebevoller Entwicklung, einem liebevollen Miteinander der Menschen und der Geschlechter und der Generationen, dann ist diese andere These von Grund auf in Frage zu stellen. Und dann wäre der nächste Schritt zu fragen, warum gibt es denn so viele Bereiche auf dieser Erde, die schon dieses sexualfeindliche Prinzip, dieses Prinzip auch von autoritären Strukturen entwickelt haben. Wie mag das entstanden sein? Da hat Reich Fragen gestellt, ist aber selber nicht viel weitergekommen. Also da verlor er sich ziemlich in Spekulationen. Aber das ist ja als Fragestellung später wieder aufgegriffen worden und mit umfänglichen historischen und ethnologischen Material dann erforscht worden und aufbereitet worden durch James DeMeo in seinem, ich würde schon sagen, richtungweisenden Buch mit dem Titel Saharasia. Das ist bislang nur in Englisch zu haben, aber es geht da letztendlich um die Entstehung, die historische Entstehung von Gewalt. Und was Reich schon gesehen hat, da ist ein Zusammenhang zu Patriarchat und dem Umkippen von vorher matriarchalen Gesellschaften dann in patriarchale Gesellschaften. Da ist mittlerweile viel mehr noch aufgedeckt worden, als das, was Reich an historischem und ethnologischem Material seinerzeit zur Verfügung stand.
Ja, ich hatte da auch einmal eine Sendung mit dem Namen Mutterstaat. Das waren, glaube ich, so Forscherinnen aus Berlin auch, aber das ist jetzt schon wirklich Jahre her. Aber da ist natürlich sehr viel schon passiert, sehr viel Arbeit gemacht worden in diesem Bereich. Also vor allem in der Matriarchatsforschung jetzt auch, die sie
ja auch bislang überhaupt nicht wirklich vorgedrungen bis in die akademischen Wissenschaftskreise. Es ist immer noch ein weitgehendes Tabu. Also jetzt nicht Gender und Gender-Mainstream-Forschung, sondern diese Aufarbeitung, historische Aufarbeitung von matriarchalen Gesellschaftsstrukturen, und das heißt nicht Herrschaft der Frau über den Mann, also nur mit umgekehrten Vorzeichen. Das sind grundlegend in vieler
Hinsicht. So wird es oft nicht verstanden von beiden
grundlegend
Seiten.
Grundlegend andere Strukturen gewesen, aber das wäre ein Riesenthema für sich. Heide Göttner Abendroth etwa hat da viel geforscht und noch einige andere.
Ja, und somit, also DeMeo hat dann quasi dann auch weiter geforscht und hat wirklich das Ganze dann in ein geschichtliches Weltbild auch reinverarbeitet und hat dann eben diese These aufgestellt, dass also durch diese patriarchalen Strukturen in Saharasien, also das ist also der Mittlere Osten,
das ist Sahara, Nordafrika, ist arabische auch, Wüste und asiatische Wüste, die hat er zu einem Gürtel und zu einem Begriff zusammengefasst.
Und es ist auch interessant, also dort kocht es ja. Also ja. Fast all diese Länder, die er da jetzt genannt hat, die sind eigentlich die, wo wir gerade jetzt am meisten Gewalt erleben. Natürlich zum größten Teil auch verursacht vom Westen, aber ja. Sehr interessant. Und damit sind wir jetzt auch schon irgendwie in der Gegenwart. Und ich möchte jetzt also wirklich die restlichen, wir haben jetzt noch so 30, 35 Minuten, die möchte ich jetzt auch wirklich darauf verwenden, dass wir da jetzt mit dem ganzen Background, den wir da jetzt, und das ist natürlich, man muss sich dann, glaube ich, noch viel näher beschäftigen. Sie haben da einige großartige Lehrvideos online, die kann ich also nur sehr empfehlen, auch zu diesen ganzen Grundlagenthemen, die wir da heute eben nur in einer gewissen verkürzten Weise ansprechen konnten.
Ja, die Reihe heißt ja Wilhelm Reich, Grundlagen lebendiger Entfaltung, und das sind 10 Videos, mindestens 3 Stunden jedes einzelne, manchmal 3,5 bis 4 Stunden. Ja. Und ich hatte 1999 sogar schon mal eine 16-teilige Veranstaltungsreihe, die ist, wenn auch mit geringerer Aufnahmequalität und Wiedergabequalität, ist aber auch vollständig über meine Website zugänglich. Einführung in die Arbeiten von Wilhelm Reich. Da ist natürlich ungleich viel mehr entwickelt und entfaltet und dargestellt worden und abgeleitet worden, als das jetzt hier in dem Gespräch möglich ist.
Ja, aber ich glaube, wir haben trotzdem einen recht guten Überblick gegeben mit genügend Referenzen, wo man sich dann weiter informieren kann, und natürlich Ihre verschiedensten Videoreihen, auch zum Thema Finanzen übrigens, natürlich sehr zu empfehlen, und auch Ihr Vortrag einzigartig. Jetzt, wo sehen Sie jetzt die größte Parallele zwischen dieser Gewalt, die er in den 30er Jahren gesehen hat, und auch dort gab es natürlich Wirtschaftskrisen. Ja? Also das ist, glaube ich, schon mal die größte Parallele, die wir da ziehen können. Aber heute stehen wir in einer noch viel gigantischeren, ich nenne sie zum Beispiel Finanzoligarchie, gegenüber, die, muss man sagen, mehr oder weniger tut, was sie will. Und ja, alle hoffen auf Occupy Wall Street, in Graz Occupy Stadtpark und auf die große Revolution. Eben, wie gesagt, das erinnert mich ein bisschen an die Hoffnung der Kommunisten, dass, wenn der Druck zu groß wird, das Volk dann sich quasi auflehnt. Tja, was, wenn das nicht passiert, was, wenn es in die Hose geht? Und jetzt aus dem Blickwinkel heraus, wenn Sie jetzt die heutige Lage mit dem, was Reich damals an Dingen erkannt hat und an gesellschaftlichen Strukturen herausgefunden hat, wenn Sie da jetzt vielleicht den für Sie am stärksten herausgearbeiteten Aspekt vielleicht einmal ansprechen.
Ja, erstmal gab es ja in den 30er Jahren diesen, ich denke, unverkennbaren Zusammenhang mit Zuspitzung der ökonomischen Krise, kam etwas an die Oberfläche, also jetzt massenpsychologisch, was vorher latent auch schon vorhanden war. Aber mit Wegbrechen der materiellen Lebensgrundlagen für große Bevölkerungsteile spielt das dann eine ganz besondere Rolle, nämlich diese Struktur, diese emotionale Struktur dessen, was Reich dann Massenindividuum genannt hat. Und das scheint ein Muster zu sein, was sich auch unter also in ganz anderen Zeiten und an ganz anderen Orten oder in ganz anderen Gegenden wiederfindet. Mit Zuspitzung der Krisen, auch der ökonomischen Krisen, mit wachsendem Wegbrechen der materiellen Lebensgrundlagen, ist natürlich erstmal der Aufruhr da und die Hoffnung, jetzt vielleicht Erlösung zu finden. Und wir haben heutzutage natürlich jetzt nicht nur diese Formen der Sexualunterdrückung oder zum Teil in unseren Breiten auch nicht mehr so heftig, wie das in den 30er Jahren war. Aber wir sind noch weit davon entfernt, auch in unserer Gesellschaft, dass die sexuelle Entwicklung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen sozusagen aus ihren unterdrückenden und krankmachenden Strukturen befreit worden wäre. Wir erleben jetzt, also zugespitzt ja seit 2008, hier die Weltfinanzkrise, dann die Eurokrise, letztendlich auch die Krise des Dollars, das ist nur noch nicht ganz an die Oberfläche durchgebrochen. Und natürlich liegt da etliches im Argen, was alleine die Struktur und Dynamik des Finanzsystems anlangt. Das habe ich ja in anderen Zusammenhängen ausführlich behandelt.
Da gibt es zwei sehr ausführliche Sendungen zu diesem Thema allein.
Und also interpretiert, ja. Aber, und ich engagiere mich ja auch sehr stark für Alternativen in Bezug auf diese langfristig destruktiven Strukturen des herrschenden Finanzsystems, des herrschenden Geldsystems. Und gleichzeitig weise ich aber, wo ich die Möglichkeit habe, immer auch wieder darauf hin, es darf nicht alleine auf der Ebene stehen bleiben von sozusagen technokratischen Lösungen. So wichtig Alternativen etwa zum Zinssystem sind, so wichtig Alternativen zur jetzt vorherrschenden Geldschöpfung sind, so wichtig es ist, diese Verselbstständigung der spekulativen Finanzmärkte einzudämmen. Selbst wenn dort grundlegende Änderungen durchgesetzt werden könnten, ist das alleine noch nicht hinreichend. Es ist notwendig, aber es ist nicht hinreichend, um die Gesellschaften zu mehr Entfaltung des lebendigen Potenzials kommen zu lassen. Und da können wir, denke ich, heute auch noch ganz viel draus lernen, worauf ist zu achten, dass zum Beispiel Kinder nicht immer mehr unter wachsenden Druck geraten, schon in der frühen kindlichen Phase, dass in der späteren Phase immer mehr nur schneller, weiter, höher zum Ziel gemacht wird. Blindlings drauf los. Ich habe das auch mal genannt in Bezug auf die Mechanismen der Konkurrenz. Von der Besinnungslosigkeit müssen wir kommen zu einer Besinnung der Ökonomie. Dieses blind drauf los jagen und nicht fragen, wohin eigentlich, hat ja schon viel zu viele verheerende Entwicklungen hervorgetrieben. Und es braucht stattdessen viel mehr Entfaltung des lebendigen, kreativen Potenzials. Und wenn ich mir angucke, was hier mal in unseren Breiten in den letzten Jahren an wachsendem Druck auf den Schulen sich durchgesetzt hat oder durchgesetzt wurde, noch schlimmer an den Universitäten. Man kann sich ja heute überhaupt nicht vorstellen, dass hier zum Beispiel in Berlin mal von den Universitäten eine Studentenbewegung, eine rebellische, sich auflehnende Studentenbewegung entstanden ist, die damals ja auch eingefordert hat, eine Aufarbeitung dessen, was bis dahin kollektiv verdrängt war, also auch die ganze Zeit des Nationalsozialismus und vieles andere. Das ist heute für mich innerhalb dieser Strukturen an den Universitäten undenkbar. Für mich sind insoweit, also für ein emanzipatorisches, für einen emanzipatorischen Entwicklungsprozess, sind diese Bereiche weitgehend tot oder sie lähmen. Und das heißt nicht, dass nicht woanders Potenzial wäre. Das findet aber weitestgehend außerhalb dieser akademischen Strukturen statt. Und im Internet, wenn man da mal auf die Suche geht, wird man ja da nur allzu fündig. Aber bei all dem können die emanzipatorischen Bewegungen, und damit meine ich jetzt nicht speziell Frauenemanzipation, sondern die lebendige Entfaltung des Menschen, einzeln wie gesellschaftlich, die können und sollten zurückgreifen auf solche grundlegenden Erkenntnisse und Erfahrungen, wie sie zum Beispiel Wilhelm Reich, allerdings vor dem Hintergrund der damaligen Zeit, gewonnen hat. Und darin eingeschlossen ist ja dann auch sein weiterer Werdegang über das hinaus, was wir heute hier thematisiert haben, also über diesen gesellschaftskritischen Aspekt hinaus, dann seine umwälzende Entdeckung der Lebensenergie, seine umwälzende Entdeckung ihrer Bedeutung für Gesundheit und Krankheit, auch für Entfaltung beziehungsweise Blockierung dieser Energie. Und wenn sie blockiert wird, dann entstehen aufgestaute Energien, dann entsteht Gewaltpotenzial. Und dann braucht es nur noch irgendwelche scheinbar belanglosen Auslöser, dass die Gewalt explodiert, dass es zu Gewaltexzessen kommt. Das hat alles tiefere Ursachen in den Zusammenhängen, wo lebendige Entfaltung, ich sag mal, durch lebens- und liebesfeindliche Strukturen und oftmals schon sehr früh gestört und zerstört wird. Und das fängt ja im Grunde schon an bei der Art und Weise, wie kommen die Menschen, die neuen Menschen auf die Welt. Um die Geburt drumherum hat es lange Zeit und gibt es in vielen Teilen der Welt immer noch grausamste Rituale, die den Babys Schmerz zufügen und wo sich der Organismus dann kontrahiert, zurückzieht, weg von der Welt und dann in dieser Kontraktion stecken bleibt. Das wird eine chronische Erstarrung. Und Menschen, die in einer sehr frühen Phase chronisch erstarrt sind, emotional und körperlich und lebensenergetisch, bioenergetisch, die tragen dieses dadurch begründete Muster, diese Charakterstruktur durch ihr Leben hindurch. Und es wird dann, wenn es ein gesellschaftliches Massenphänomen ist, zu einem Riesenproblem, weil auf solchem Boden entweder die Gewalt- und Zerstörungstendenzen nach innen sich entwickeln. Also Reich hat ja später auch die Krebserkrankung als eine Folge von chronischer, bioenergetischer und emotionaler Kontraktion interpretiert. Und oder die Gewalt entlädt sich nach außen, dann entstehen daraus all diese Probleme, die dann zu solchen Schreckensmeldungen führen, die wir hier tagtäglich und allabendlich in unsere Wohnzimmer reingespült bekommen. Wir gucken uns das hier noch auf dem Bildschirm an. In anderen Gesellschaften, nehmen wir jetzt mal nur Nordafrika, eskaliert die Gewalt. Es ging ja auch schon los, also im Iran, seinerzeit der Umbruch, ja, dieses Auflehnen gegen das autoritäre und brutale Schah-Regime, was ja vom Westen da eingesetzt war, um an die Ölquellen wiederzukommen. Das ist ja dann durch eine Revolution gekippt worden. Nur das, was dahinterher kam, also mit Khomeini, das war für mich ein neues Beispiel von Massenpsychologie des Faschismus. Diese Bilder, die man damals im Fernsehen gesehen hat, wie völlig im Rausch die Menschenmassen an diesem Khomeini vorbeigezogen sind und in ihm den großen Erlöser gesehen haben. Das sind alles Dynamiken, die ganz ähnlich, wenn auch in anderer konkreter Ausformung, im Nationalsozialismus, im Faschismus in Deutschland war. Und das ist ja nicht beendet. Dieses Regime ist immer noch ein Terrorregime, was nun keine Aufforderung sein soll und kein Freibrief, um gegen dieses Land womöglich Krieg zu führen. Aber
das ist es an anderer Stelle ja auch nicht. Also das ist es an anderer Stelle ja auch nicht. Also es gibt ja viele sehr brutale Regime in Emiraten, Saudi-Arabien zum Beispiel.
Ja, eben.
Und da führt man ja auch keinen Krieg. Also das ist ganz sicher kein Grund. Und
Aber andererseits die Tatsache, dass jetzt meinetwegen die USA in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr hier zum Weltpolizisten sich aufgeschwungen haben, und ein ganzes Netz von Militärbasen über die Welt gezogen haben und hier und da und dort Kriege inszeniert und sich die entsprechenden Anlässe geschaffen haben. Das ist auch alles berechtigte Kritik an dieser Hegemonialmacht USA, an der ich mich ja auch, also an der Kritik daran beteilige und versuche, sie aufzudecken und die dahinterstehenden Herrschaftsstrukturen aufzudecken. Aber aus dieser kritischen Sicht in Richtung USA und Großbritannien und der Frankreich zum Teil auch und so weiter, folgt nicht eine Verklärung oder sollte nicht eine Verklärung von Regimen und von Systemen führen, wie etwa im derzeitigen Iran, weil dort wird gefoltert und gefoltert, worüber man so viel gar nicht in den Medien erfährt. Und in anderen Teilen der Welt sieht es ja zum Teil ähnlich und zum Teil noch schlimmer aus. Somalia zum Beispiel ist ja seit Jahrzehnten nicht mehr regierbar. Das sind nur Gewaltexzesse. Worüber kaum mal geredet wird, ist, dass in Somalia unter sexualökonomischen Gesichtspunkt die finstersten Verhältnisse gegeben sind. Unglaubliche schmerzhafte Rituale der genitalen Beschneidung und Verstümmelung. Das brennt sich in das Unbewusste der davon betroffenen Menschen so tief ein und lässt sie später unbewusst selber gewalttätig werden. Sie können nicht anders. Und deswegen sind solche Aktivitäten und Initiativen ja auch ganz wichtig, das auch in solchen Teilen der Welt zum Thema zu machen, damit daran sich etwas ändert und damit diese Verknüpfung dieser wunderschönen sexuellen Regungen und Erregungen, dieses wunderschönen Liebesempfindens mit Gewalt, mit Ekel, mit Angst und was der Dinge mehr sind, dass diese Verknüpfung entwickelt wird, dass die darin verwickelte Sexualität befreit wird von diesen an sich völlig wesensfremden Anteilen, die dieses schöne Empfinden vergiften und stattdessen den Boden für Gewalt bereiten. Und das trifft aber auch nicht nur zu für Länder, meinetwegen in Teilen von Afrika oder in Asien. Selbst in den USA ist ein erschreckend hoher Grad noch an genitaler Beschneidung, und zwar schon auch von kleinen Kindern und kleinen Babys, zum Teil ohne Betäubung. Da werden Schmerzen zugefügt. Gleichzeitig wird sowas dann gefeiert als religiöses Ritual, als sei das ein Fest der Freude. Das ändert aber nichts daran oder macht es sogar noch schwieriger für solche Menschen. Wenn sie solche Schmerzen erleiden und ertragen und das dann auch noch gefeiert wird, damit irgendwo klarzukommen, das heißt, diese traumatischen Erlebnisse müssen verdrängt werden. Und da kommt eben wieder die Erkenntnis der Psychoanalyse mit ins Spiel. Sie müssen verdrängt werden, aber sie sind deswegen nicht gelöscht, sondern das Verdrängte holt die betreffenden Menschen dann in einer Weise wieder ein in ihrem Heranwachsen und späteren Erwachsensein, wo sie selber gar nicht wissen, was mit ihnen geschieht. Und wenn man sich die amerikanische Gesellschaft anguckt, das ist ja für unsere Verhältnisse hier kaum zu ertragen. Also wie sie sich alle aufrüsten, wie sie sich alle bewaffnen, wie dann natürlich immer wieder furchtbare Gewaltexzesse da auch auftreten. Und das ist in einer Gesellschaft der Fall, die sich vom Selbstverständnis her als freie Gesellschaft fühlt, als eine Wohlstandsgesellschaft definiert, bei gleichzeitig nicht nur materieller Polarisierung zwischen Arm und Reich und unglaublich und in beschleunigtem Maße anwachsenden sozialen Spannungen und Konflikten, sondern auch auf der Ebene des Emotionalen und Zwischenmenschlichen und übrigens auch im Umgang mit anderen Lebewesen. Menschen, die ihre eigene innere lebendige Natur mit aller Gewalt niedergerungen haben. Gewalt, die ihnen zunächst von außen zugefügt und angetan wurde in der Kindheit und vielleicht Jugend und die sie sich später vielleicht sogar noch selber antun. In einer solchen Gesellschaft werden die Gewaltexzesse zunehmen. Und dann ist auch verständlich, dass man überall nur noch Bedrohung sieht. Und wir wissen ja alle, was nach dem 11. September in der Hinsicht sich dann entwickelt hat. Also auf einmal musste dann jetzt der Krieg gegen den Terrorismus geführt werden, nachdem der Ost-West-Konflikt kein Feindbild mehr hergab. Ich denke, viele wissen auch, wie fragwürdig die offizielle Version zum 11. September ist und eigentlich völlig unhaltbar und dennoch immer und immer wieder noch die These aufrechterhalten wird, als sei das eben die Bedrohung von Seiten der Terroristen gewesen mit den Hintergründen, die in der offiziellen Version behauptet werden. Es gibt ja mittlerweile ganz andere Interpretationen, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber ich denke, jeder, der sich da in der Richtung im Internet umgeguckt hat, weiß ungefähr, was ich meine. Aber man braucht solche Feindbilder. Und dann muss natürlich, und das ist das ganz aktuell Neue, also hier mit dem Skandal der Totalüberwachung, NSA und so weiter, dann steigert sich eine ganze Gesellschaft hinein in eine Art, ja, Verfolgungswahn, Paranoia und meint dann und dadurch Sicherheit zu bekommen, dass alles und jeder total überwacht wird. Das sind alles für mich Merkmale eines faschistischen Regimes, eines faschistischen Systems, wo ja große Teile der Bevölkerung sogar da mitmachen und sich gar nicht dagegen auflehnen. In den USA scheint ja überhaupt das kaum ein Thema zu sein, während wir hier mit unseren ja doch immer noch existierenden demokratischen und Menschenrechtsvorstellungen eigentlich nur entsetzt sein können über das, was jetzt hier mehr und mehr an die Oberfläche gekommen ist. Also kurzum, das sollen ein paar Andeutungen sein. Gewalt kann die Form von offener Gewalt annehmen, individuell wie gesellschaftlich. Und Gewaltexzesse, Gewalteruptionen und vieles davon sehen wir derzeit in verschiedenen Teilen der Welt. Gewalt kann auch die Form struktureller Gewalt annehmen. Und da ist sie viel schwerer zu durchschauen. Die ökonomische Struktur, die Struktur des Finanzsystems, was ich schon kurz angesprochen habe, um nur mal diese Beispiele zu nennen, die bergen in sich Tendenzen und treiben sie hervor, die immer mehr Lebensgrundlagen von immer größeren Teilen der Weltgesellschaft zerstören. Die Globalisierung bringt es mit sich und die legitimierenden und durchsetzenden Institutionen wie der IWF, die Weltbank und so weiter bringen es mit sich, ganze Länder und Völker in den Status von Vasallenstaaten und von Vasallenvölkern zu treiben. Und das ist ein Prozess, der sich über Jahrzehnte hinweg vollzogen hat und tief verankert ist. Und der natürlich dann auch mit sich bringt, eine wachsende Plünderung der Ressourcen dieser Teile der Welt und eine wachsende Unterdrückung und Ausbeutung der Menschen in diesen Teilen der Welt. Das heißt, es ist in hohem Maße so destruktiv, was wir derzeit ja an allen Ecken und Enden der Welt hier erleben. Aber es ist kein Grund zu sagen, aha, der Mensch ist wohl doch von Natur aus destruktiv. Das ist nur der Todestrieb. Das ist der Beweis, dass der Sigmund Freud, der Späte, dann wohl doch recht hatte. Nein, wenn man die Bedingungen erstmal mehr und mehr erkannt hat, und Wilhelm Reich hat dafür wesentliche Grundlagen gelegt und andere haben dem noch einiges Wichtiges hinzugefügt, Wenn man das erstmal erkannt hat und verstanden hat, dann kann man auf vielen Ebenen mit dazu beitragen, dass das Lebendige sich wieder stärker entfalten kann, anstatt dass es immer mehr geschunden wird. Und nur wenn dieser Aspekt, wenn diese Dimension mit in die sozialen Bewegungen, auch die ökologischen Bewegungen mit einfließt, und zwar nicht als irgendein nebensächliches Thema, sondern als ein ganz wesentliches Thema, nur dann, denke ich, besteht Chance, dass in großem Maßstab dann auch die Welt sich wieder zum Besseren hin, das heißt also zum Prinzip der Lebensentfaltung hin entwickelt, anstatt dass sie in immer mehr Zerstörung und Selbstzerstörung sich weiter vollzieht.
Ja, das war jetzt meine nächste Frage schon ein bisschen vorweggenommen. Wir kommen jetzt auch schon ans Ende, wir haben noch ein paar Minuten. Wie kann es denn eine Wende hin zu einer positiveren Entwicklung geben? Sie haben da jetzt ja richtig angesprochen, es reicht nicht, wenn wir jetzt die strukturellen Probleme unseres Finanzsystems auf einer technokratischen Ebene lösen. Das müssen wir auf jeden Fall. Es reicht wahrscheinlich auch nicht, wenn die Gesetze, die eigentlich schon bestehen, auch wirklich auf alle angewendet werden, sondern es gibt ja im Moment, ich meine, wenn man sich die Nachrichten anschaut, dann kann man wirklich zum Pessimisten werden im Moment. Also das schaut nicht gut aus, finde ich. Und die Tendenzen, die wir jetzt heute hier besprochen haben, sind teilweise absolut offensichtlich. Also gerade zum Beispiel die USA, ich meine Zwangsmoral. Ja, auf der einen Seite diese überschäumende Pornografie und so weiter.
Ja.
Und auf der anderen Seite aber diese unglaublich rigide Gesellschaft.
Unglaublich prüde.
Unglaublich ja. Prüde. Schön, das ist das falsche Wort. Prüde Gesellschaft. Und ja, es ist, wenn man dann eben das Ganze aus der Perspektive eines WM Reichs sieht, dann ist das alles sehr, sehr logisch, was da jetzt passiert. Aber wirklich jetzt vielleicht zum Abschluss, vielleicht können wir das noch ein bisschen mehr herausarbeiten, wo, damit wir nicht alle völlig frustriert da jetzt in die Sommerpause entlassen, wo sind denn Ihrer Meinung nach die wichtigsten Ansätze, die man also verfolgen kann, um dem Ganzen eine positive Wende zu geben?
Ja, um nochmal auf die emotionale Entwicklung einzelner Menschen einzugehen, das fängt bei der Geburt oder Geburtsvorbereitung an. Also Stichwort sanfte Geburt, natürliche Geburt. Da können schwerwiegende Beschädigungen, die bisher fast routinemäßig da sind, Babys verabreicht worden sind, können vermieden werden. Das geht weiter dann in den frühkindlichen Jahren. Ja, dass die Neugier des Kindes Unterstützung findet, die Kreativität sich entfalten kann und so weiter und so fort. Dass der Druck dann später in den Schulen mit irgendwelchen fremdbestimmten Wissen, dass der abgebaut wird, dass dort mehr Raum für Kreativität geschaffen wird. Da gibt es ja jetzt in Deutschland auch Ansätze einer solchen Schulreformbewegung, Gerald Hüther und andere. Das bezieht sich dann auf die Arbeitsverhältnisse und so weiter und so fort. Darüber hinaus dann aber auch diese Entdeckung der Lebensenergie ist eigentlich umwälzend, auch für den Bereich von Gesundheit, Krankheit. Wenn das mehr sich verbreitet in der Gesellschaft, dann geraten krankmachende Strukturen, also ich sag mal Stichwort Pharmaindustrie und Chemo- und Strahlentherapie und so weiter, die geraten mehr und mehr in den Hintergrund und an die Stelle treten eben solche Wege der Vorsorge, gesunde Ernährung, lebensenergetische Behandlungsmethoden, die Immunabwehr wieder aufbauen, wo sie zusammengebrochen war und, und. Das geht weiter, nämlich im Bereich von Umweltheilung. Auch darüber ist ja auch hier im Rahmen dieses Senders ja schon berichtet worden. Man kann auf der Grundlage auch von Erkenntnissen von Wilhelm Reich den krank gewordenen Organismus Erde tendenziell wieder heilen oder gesunden lassen, indem die Bereiche in der Atmosphäre, die lebensenergetisch blockiert sind, wieder zu ihrem natürlichen Fließen und Pulsieren angeregt werden. Das nenne ich Himmelsakupunktur. Reich hat das genannt damals Cloud Busting, ein etwas eher irreführender Begriff. Damit liegen Erfahrungen vor bei der Bekämpfung von schwersten Dürren. An entsprechenden Projekten habe ich selber teilgenommen, 1993 in Namibia, 1994 in Eritrea. Aus meinen Veranstaltungen heraus gab es dann auch Impulse für die Entwicklung weiterer Projekte, also dieses Projekt Wüstenbegrünung in Algerien, desert-greening.com. Das ist so eindrucksvoll. Das sind alles Methoden, die es laut herrschender Wissenschaft nicht geben kann, die nicht wirken können. Aber sie wirken doch. Und zwar so, dass in wenigen Jahren aus Wüste fruchtbares Land geworden ist. In diesem Projekt und in der weiteren Umgebung dieses Projektes in Algerien wachsen mittlerweile Früchte, Gemüse, Getreide, Bäume sowieso und so weiter. Der Himmel sieht unglaublich klar aus. Das haben wir ja hier kaum noch in unseren Breiten so. Das ist möglich, das heißt diese Aufklarung auch der Atmosphäre, die Belebung der Atmosphäre, dort wo sie tief krank ist, übrigens auch durch radioaktive Strahlenbelastung, durch Atombombentests und auch Atomkraftwerke, dass dieser Prozess lässt sich tendenziell nicht nur aufhalten, sondern umkehren in einen Gesundungsprozess. Und wenn man all das zusammenträgt, wir nennen das ja integrale Umweltheilung, und das noch verbindet mit den lebensenergetischen, bioenergetischen Methoden im Bereich Gesundheit, Krankheit von Menschen, alleine schon dadurch tun sich so viele Perspektiven einer gesünderen Entwicklung auf. Also auch dann natürlich gesunderer sozialer Strukturen, wenn die destruktiven Strukturen des herrschenden Geldsystems überwunden werden und sei es zunächst mal auch nur ergänzt werden durch kleine Alternativen, Regionalwährungen und was es da alles gibt. Es gibt schon so viel und auch wenn sich die Einzelnen dann engagieren, der eine auf dem Gebiet Gesundheit, der andere auf dem Gebiet ökologischer Landwirtschaft oder Permakultur oder was es noch alles gibt. Wenn sie sich mehr und mehr bewusst werden, dass sie auf ihrem Gebiet einen Beitrag leisten zur Wiedergesundung von Mensch und Natur und Gesellschaft, dann kann das eine ganz starke Kraft werden. Aber das setzt voraus, dass man die Destruktivität der herrschenden Strukturen erstmal klar erkennt und nicht den Verführungen und Verlockungen auf den Leim geht, den das herrschende System in vielen seiner Facetten immer wieder über die Gesellschaft zieht. Und ich kann nur sagen, für mich war die Aufarbeitung der Forschung von Reich und ja dann auch von anderen Lebensenergieforschern und dann auch die historische Aufarbeitung. Wo hat das Patriarchat, wo haben die Gewaltstrukturen ihren Ursprung? Wie und warum haben sie sich so ausgebreitet? Es war enorm wichtig für ein tieferes Verständnis des Entwicklung oder der Entwicklungsprozesse und auch dann für einen klareren Blick in Bezug auf Wege heraus aus diesen Krisen. Und je mehr sich diese Erkenntnisse rumsprechen und dann auch in dem einen oder anderen Sinne umgesetzt und angewendet werden, umso mehr Grundlagen lebendiger Entfaltung werden dann auch gelegt werden.
Ja, danke. Das ist ein wirklich sehr schönes, sehr schöne Zusammenfassung auch all dieser Dinge, die man da tun kann. Der Herr Majid Abdelaziz war ja, wie Sie richtig gesagt haben, auch schon mal zu Gast hier auf Sendung und sehr interessantes Projekt. Jetzt kann man wir sind jetzt halt leider am Ende der Sendung. Ich danke Ihnen jedenfalls, dass wir da das einmal zumindest angesprochen haben. Ich glaube, wir haben da heute natürlich bei Weitem nicht alles ansprechen können, das interessant war. Am Ende kamen jetzt auch noch ein paar interessante Fragen, auf die ich jetzt leider nicht mehr eingehen kann. Thema Pornografie hat da jetzt irgendwie angesprochen im Chat. Ja, die hat sicher ihren Platz. Ich glaube, Wilhelm Reich hat, ist ja auch primär nicht jetzt kritisch gegenübergestanden.
Doch, der hat er sehr kritisch gegenübergestanden. Okay. Das ist für ihn ein Ausdruck der Unfähigkeit zu lieben, wirklich tief emotional zu lieben. Mhm. Okay. Aber das ist jetzt nur eine ganz kurze Andeutung.
Das ist nur eine kurze. Ja, ich glaube, vielleicht sollte man da wirklich noch einmal eine Fortsetzung machen zu der heutigen Sendung auch und zu den Dingen, die wir da angesprochen haben. Jedenfalls danke ich Ihnen sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Wünsche Ihnen für Ihre Arbeit natürlich noch alles Gute weiterhin, die also auf Ihrer Webseite auch für jedermann zugänglich ist und wirklich sehr empfehlenswert ist und natürlich Ihre Bücher etc. Danke vielmals.
Ja, ich bedanke mich auch für die Gelegenheit, also die jetzt schon zum wiederholten Male gegebene Gelegenheit, meine Gedanken zu entwickeln in dieser Form und das natürlich mit der Hoffnung zu verbinden, dass es weiter wirkt, dass es auch für andere vielleicht ähnlich bedeutend und bewegend sein mag, wie es für mich selber auf meinem Lebensweg bislang der Fall war.
Ja, das wäre natürlich schön. Danke Ihnen und einen schönen Abend noch.
Ja, wünsche ich auch.
Ja, das war die letzte Ausgabe von Crop FM vor der Sommerpause. Wir hören uns wahrscheinlich wieder irgendwann im Oktober, schätze ich, wenn alles gut geht. Im September werden wir da wirklich siedeln. Im nächsten Monat werde ich das ein bisschen vorbereiten müssen. Wie gesagt, es gibt dann ein neues Studio. Ich hoffe, ich werde dann von dort aus noch einige interessante Sendungen machen können. Es werden natürlich auch trotzdem noch Sendungen hier im Helsinki-Studio stattfinden. Aber die Open-End-Sendungen werden dann von dem neuen Studio aus gemacht werden. Ich habe da auch ein paar Ideen zu neuen Schienen etc. Werden wir alles sehen. Jedenfalls, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, auch heute natürlich wieder bei den vielen Chattern. Sorry, dass ich dann doch nicht so oft am Ende kamen da ein paar interessante Fragen, auf die konnte ich dann nicht mehr so eingehen. Hoffe beim nächsten Mal dann wieder. Ja, ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und für sein Interesse. Ganz schön mal reden. Wir hören uns wieder im November, im Herbst dieses Jahres oder im Oktober, so eigentlich. Ja, also das ist zumindest geplant. Bis dorthin. Schönen Sommer und macht es gut. It's not the same.